Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Wir feiern heute gemeinsam als Gemeinde das Abendmahl. Und das Abendmahl ist im Kern eine Deutung und eine Erklärung für das, was wir gerade gehört haben und was genau an diesem Wochenende auch in der gesamten Christenheit gefeiert wird und woran man sich erinnert als gläubiger Mensch, nämlich an das Leben, an das Sterben und an die Auferstehung von Jesus Christus. Wir haben gemeinsam als Adventgemeinde hier in Bogenhofen die letzten 10 Wochen das Lukas-Evangelium studiert. Woche für Woche haben wir Jesus Christus begleitet auf seinem Weg in diese Welt hinein, seine Mission, seinen Herzschlag für diese Welt und sind mit ihm gegangen bis zum Kreuz und sind nun dort angekommen, wo die Botschaft der Bibel uns sagt, Jesus Christus lebt. Er ist nicht bei den Toten, er ist auferstanden. Und so wollen wir heute das letzte Mal in dieser Serie gemeinsam von Jesus lernen, hören, was er uns sagt. Das Auferstehungswochenende schreibt Weltgeschichte. Und die Erlebnisse, die die Jünger damals erlebt hatten, haben sich überschlagen. Die Hinrichtung von Jesus ging so schnell, sie wirkt noch so real in ihren Köpfen. Der Schock sitzt den Aposteln tief in den Knochen. Das Passafest, das höchste Fest des Judentums, wandelt sich für sie in eine Art Staatstrauer. Enttäuschung macht sich breit. Alle ihre Hoffnungen sind zerplatzt. Die Nachfolger, die Jesus gefolgt waren aus Galiläa, fragen sich, was sollen wir hier noch? Die Emotionen, Frust, Verzweiflung, Angst und die Frage, was kommt jetzt? Wenn man versuchen möchte, irgendwie diese Emotionen und diese ganzen Geschehnisse für uns heute zusammenzufassen oder vielleicht ansatzweise nachzuempfinden, was wohl damals den Menschen durch Mark und Bein und durchs Herz gegangen ist und durch die Seele, da kann man vielleicht einen ganz, ganz schwachen Abglanz in dem finden, was Menschen empfunden hatten bei dem sogenannten Black Friday. Alles brach zusammen. Die Weltwirtschaft, die Börsen, die Pläne und Hoffnungen der Menschen, alles, worauf wir im Westen unsere Hoffnungen setzen, alles zerbricht vor unseren Augen. Aber es ist noch viel schlimmer, was hier passiert ist, denn es war nicht nur ein Black Friday, es war nicht nur ein Black Sabbath für die Juden damals, es ist auch ein Black Sunday, denn selbst an diesem Tag waren sie total verängstigt, erschrocken, versteckt hinter verschlossenen Türen, denn sie wussten nicht, was mit ihnen passieren würde, wenn sie über die Straßen von Jerusalem gehen würden. Das gesamte Wochenende war mit einem schwarzen Deckmantel so überschattet, dass sie sich nicht trauten, rauszugehen. Und wisst ihr, das, was da zerbrochen war, war nicht eine Weltwirtschaft, sondern ihr gesamtes Weltbild ist zerbrochen. Und dann kommen die Breaking News. Gerüchte von ein paar Frauen, die was gehört und gesehen haben und die mal wieder was erzählen. Und es heißt in dem Bericht von Lukas, no way, sie glaubten nicht. Ganz bestimmt nicht. Aber dann am Abend kamen einige von diesen Jüngern, nämlich 2, später am Abend zu ihnen nach Jerusalem und erzählten Ähnliches, was die Frauen berichtet hatten. Und auf einmal kann man sich das vielleicht vor dem inneren Auge so vorstellen, ist der Raum, wo die Jünger und die Apostel zusammen waren, wie so in einer Nachrichtenredaktion voller Reporter, die überlegen, alle Fakten zusammenzubringen. Was ist hier los? Haufenweise Gerüchte, aber was ist wahr? Und genau in diesem Moment, wo sie zusammenkommen, hören sie eine Stimme. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Friede. Jesus lebt und er erscheint mitten unter ihnen. Der auferstandene Jesus Christus begegnet ihnen in Jerusalem. Und Jesus Christus verändert drei Dinge für die Jünger. Und wenn er es für die Jünger verändert hat, dann kann er es auch für dich und für mich verändern. Drei Dinge, die Jesus, der Auferstandene, verändert. Erstens, Jesu Auferstehung verändert unser Denken. Zweitens, Jesu Auferstehung verändert unser Herz. Und drittens, Jesu Auferstehung verändert unsere Welt. An diesen drei Punkten wollen wir heute gemeinsam durch diesen Text gehen. Jesus, seine Auferstehung verändert unser Denken. Ich möchte euch einladen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, den Vers 38 nochmal genauer anzuschauen. Jesus spricht zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Genau in dem Vers davor wird gesagt, dass als sie Jesus sahen, sie meinten, es wäre ein Geist, ein Gespenst. Und Jesus sieht es. Und er sagt: Was ist los? Warum seid ihr erschrocken? Warum kommen diese Gedanken in dein Herz? Schreck, Schock und Verwirrung sind die normale Reaktion auf dieses Ereignis der Auferstehung. Wenn irgendjemand heute in unserer Gesellschaft von der Auferstehung hören würde, dann würden alle den Kopf schütteln, denn so etwas hat es in den letzten paar Jahren nicht gegeben in Braunau. Die normale Reaktion ist also auf die Auferstehung Verwirrung. Das verstehen wir nicht. Und es zeigt uns eins: Die Auferstehung ist in ihrer Essenz ein Riesenproblem für uns Menschen. Ein emotionales Problem und ein intellektuelles Problem. In unserer modernen Gesellschaft, in der wir leben, ist eine leibhaftige Auferstehung unmöglich. Das haben wir nicht gesehen, das hat es nicht gegeben. Und selbst wenn es so eine Erzählung von damals gibt, wenn es das heute nicht gibt, kann es das auch damals nicht gegeben haben. Und wenn wir in unsere eigene Kulturgeschichte ein bisschen zurückschauen, hier im Westen, die Aufklärung, die hat dann angefangen zu überlegen, was machen wir mit so einem Bericht? Wir sind ja das christliche Abendland, aber wie gehen wir damit um? Man hat dann angefangen, viele, viele intellektuelle Lösungen für dieses Problem zu finden. Unter anderem zum Beispiel die Hypothese, Jesus überlebte einfach das Ganze am Kreuz. Und er ist dann später irgendwann wieder aufgewacht. Oder die andere Hypothese, dass das Ganze eigentlich nur ein Betrug war von den Jüngern. Die Jünger haben sich das ausgedacht. Und genau diese Hypothesen wurden dann von Leuten verbreitet und auch aufgeschrieben. Und zum Beispiel Goethe, der genau diesen Gedanken von der Fälschung des Betruges durch die Jünger auch in seinem Epigramm aufzeichnet. Oder die Hypothese, das war nur ein Scheintod. Oder es wurde wer Falsches am Kreuz gekreuzigt. Es war gar nicht Jesus Christus. Und bis in unserer Zeit, 20. auch 21. Jahrhundert, überall die Hypothese, das Ganze war eigentlich eine reine Gruppenpsychose von den Jüngern. Halluzinationen. Was sagt man dazu? Zu den Reaktionen, dieses intellektuelle Problem zu lösen, dass Jesus auferstanden ist. Zum einen, wenn wir die Berichte wirklich ernst nehmen, wie sie in der Bibel geschrieben stehen, muss man eins sagen: Wie konnte Jesus das Ganze überleben und davonlaufen, wenn doch das Grab strengstens bewacht war, sogar mit einer Eskorte von den römischen Soldaten? Oder zum Beispiel die Frage von dem Betrug. Wie konnte man einfach sagen, oder wie kann man sagen, das Ganze ist ein Betrug, den sich die Jünger ausgedacht haben, wenn es damals Pilatus war, der den Tod noch extra hat feststellen lassen und auch andere Menschen dort waren, die extra geschaut haben, ob sie wirklich tot sind? Wo man ihnen, um den Tod zu beschleunigen bei den Räubern, die Knie gebrochen hat, damit der Erstickungsprozess schneller vonstatten geht. Oder zum Beispiel diese Geschichte, wenn die Jünger sich das Ganze ausgedacht haben und es irgendwie so eine innere geistliche Vorstellung war von einem Jesus, der in ihrem Herzen aufersteht. Ganz ehrlich, dann ist das ja eigentlich eine ganz krasse Lüge, für die sie ihr Leben am Ende gegeben haben. Denn die meisten Jünger sind als Märtyrer gestorben. Wer gibt schon sein Leben für eine Lüge her? Also wenn, dann musst du ja wirklich überzeugt sein oder irgendwie da oben intellektuell ein Problem haben. Und die Idee, dass alle gemeinsam diese Gruppenpsychose gehabt hätten, wie kann denn das bitte sein, dass alle Jünger an unterschiedlichen Orten genau die gleichen Halluzinationen haben, Noch dazu in einer Zeit, wo eine individuelle Aufstehung eines Menschen undenkbar war. Das sehen wir gleich. Auch in der Theologie, gerade in der deutschen Theologie, ist dieser Gedanke ganz, ganz massiv aufgegriffen worden. Rudolf Bultmann, der sagte, eine körperliche Auferstehung von Jesus Christus ist eine Legende. Der Glaube ist ein Zeichen. Und wer jetzt die letzte Woche vielleicht auf ORF-Debatte sich das angeschaut hat, was die Menschen über Ostern denken und über die Kreuzigung und Jesus Christus, da werdet ihr genau diesen Ansatz von Bultmann, den er theologisch aufgegriffen hat, sehen, dass er in unserem Volk ganz tief verankert ist. Unterschwellig, niederschwellig, intuitiv. Lest euch mal die Foren durch. Ganz viele dieser Aussagen sind, das ist so eine Art innere Glaubensstärkung, dieses innere Bild, das Symbol der Auferstehung. Und damit hilft das unserer Welt. Aber dass das wirklich Jesus Christus persönlich war, leibhaftig, unvorstellbar. Entgegen zu Bultmann muss man allerdings sagen, die Auferstehung ist das bestbezeugte Ereignis in der Antike. Wir haben wenige Schriften aus der Antike, aber das Ereignis der Auferstehung, wie es berichtet worden ist, ist eigentlich ein Indiz dafür, dass es geschehen ist. Erstens, weil die ganzen Berichte aus den Evangelien nicht ein Legendengenre sind, wie es in der Antike sonst gehandhabt wurde. Zweitens, diese Auferstehung entzieht sich nicht der Nachprüfung. Was meine ich damit? Paulus schreibt ungefähr 15 bis 20 Jahre nach der Auferstehung an die Korinther in seinem Brief, dass jeder, der möchte, heute noch, also zur Zeit 50, 60 nach Christus, die 500 Zeugen, die damals Jesus nach der Auferstehung gesehen hat, ihr könnt sie alle fragen. Und, sagt er, das Grab ist leer. Ganz ehrlich, wie kann Paulus so etwas behaupten, dass so viele Menschen da sind, die man heute noch fragen kann, also sprich 50, 60 nach Christus, um sicherzugehen, dass das wirklich geschehen ist? Entweder war Paulus fest davon überzeugt, dass das Fakt ist, oder er hat sich damit einen Schuss ins Bein gegeben, denn wenn sie tatsächlich die Leute fragen und sie sagen, nee, da war keiner, da ist niemand aufgestanden, dann würde es seine Vertrauenswürdigkeit einfach in Misskredit ziehen. Das ist so, wie wenn ich heute sagen würde, den Holocaust hätte es nicht gegeben. Dann würdet ihr alle sagen, Moment einmal, geh bitte hin und schau es dir an. Und es gibt noch einige Zeitzeugen, die mir heute sagen können, also das, was du da für Vermutungen und Behauptungen verbreitest, wie kannst du nur? Wir sind Zeugen davon. Und genau das hat Paulus gemacht in seinen Schriften. Das heißt, dieses Ereignis der Auferstehung entzieht sich nicht der Nachprüfung. Nun sagen einige säkulare Skeptiker unserer Zeit, und es ist auch okay, wenn man diese Fragen stellt und sagt, ja, die Menschen im ersten Jahrhundert, das ist damals so in der Antike, die haben ja so an Götterwelten geglaubt. Die waren ein bisschen, ja, wie soll man sagen, naiv. Das war so ein Wunderglaube. Und wir heute sind ja aufgeklärt. Wir wissen ja, dass so etwas nicht existiert. Ich möchte an der Stelle sagen, stopp, nicht so schnell. Wir können zwar aus unserer psychologischen Perspektive, die wir heute haben, und auch aus der wissenschaftlichen Perspektive manches vielleicht besser ergründen und auch mit historisch-wissenschaftlichen Methoden und Instrumenten Dinge besser beurteilen als vielleicht damals. Aber wir dürfen nicht ignorieren, was der damalige Kulturkontext für die Menschen bedeutet hat. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Wenn wir heute sagen, die Menschen aus dem ersten Jahrhundert waren vielleicht ein bisschen naiver und glaubten vielleicht eher so eine Auferstehung, dann müssen wir die Leute von damals fragen. Wie schaut es aus bei den Griechen und bei der Auferstehung? Und wenn wir uns damit genauer beschäftigen, werden wir sehen, die Epikureer und die Stoiker, für die war die Auferstehung, eine körperliche Auferstehung, lächerlich. Du kannst Homer lesen und du wirst bei Homer vielleicht irgendeine Form von einem Nachleben nach dem Tod finden, aber keine körperliche Auferstehung. Du kannst bei Plato lesen und du wirst auch dort gewisse Arten von einem Nachleben finden, aber mit Sicherheit keine körperliche Auferstehung. Und das platonische Weltbild, wenn man sich das einmal vor Augen führt, ganz ehrlich, welche Seele, ja, das platonische Weltbild des Dualismus, dass die Seele endlich frei wird von diesem Körper, das Gefängnis der Seele, wie es in dieser Weltvorstellung ist. Warum um alles in der Welt sollte eine Seele, wenn sie angeblich dann irgendwann mal wieder befreit ist, in einen verwesten, schäbigen Körper zurückwollen? Warum? Es würde überhaupt keinen Sinn machen. Das heißt, für die Griechen ist eine körperliche Auferstehung absolut undenkbar gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht an Paulus, als er im Areopag war und vor den ganzen griechischen Eliten redete über den einen, der einst ein Gericht halten wird, dieser eine Mann. Und dann der springende Punkt, wo sie dann alle auszucken, auf die Palme springen, war, als er das Wort Auferstehung in den Mund nimmt. Warum? Naja, weil für Athene, die Schutzgöttin dort in Athen und die Perspektive von Apollo, die war, es gibt keine Auferstehung. Das finden wir schon bei dem Dichter Aeschylus in seinem Buch Eumenides. Das heißt, für die Griechen war eine körperliche Auferstehung undenkbar. Warum sollten die Griechen es leichter gehabt haben, diese Auferstehung von Jesus anzunehmen? Leichter als wir? No way, keine Chance. Ja, dann sagen wir, ja, aber ja, im Judentum, da hat es bestimmt solche Vorstellungen gegeben und die haben das dann eher mal geglaubt, die Jünger von Jesus. Stopp, nicht so schnell. Wenn wir die Bibel lesen, das Alte Testament, du kannst sie von A bis Z durchlesen. Und es wird erstaunlich sein, dass wir darauf kommen, dass im gesamten Alten Testament kaum die Rede ist von einem Leben nach dem Tod, geschweige denn von einer Auferstehung. Kaum, sage ich. Es gibt in den Psalmen einige Texte, auch bei Hiob, der sagte, nach dem Tod werde ich auferstehen von diesem Staub. Es gibt Texte in Jesaja bei den Knechtsliedern, aber es gibt kaum einen Gedanken, der so ausgeführt wird, einer körperlichen Auferstehung. Das findest du nicht. Es gibt nur eine einzige Textstelle im Alten Testament, wo von einer allgemeinen Auferstehung am Ende der Tage berichtet wird. Und das ist in Daniel Kapitel 12, Vers 2. In der intertestamentaren Zeit entsteht dann die Apokalyptik. Und die Apokalyptik führt dazu, dass in der Zeit von Jesus die Pharisäer auf das Thema dieser allgemeinen Auferstehung am Ende der Zeit mehr Gewicht legen. Wo Jesus Christus den Tod von Lazarus erkennt und sieht und dann Maria und Martha dort sind und Martha voll betrübt ist und weint. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du, dass sie werden auferstehen? Und Martha sagt an der Stelle, ja, ich weiß, dass sie auferstehen werden am jüngsten Tag. Hier ist dieser pharisäische Einfluss von dieser Ansicht. Aber die Sadduzäer und Samariter, die glaubten an kein Jenseits, also stritten sie ständig. Mit anderen Worten, in Israel gab es im ersten Jahrhundert keine Vorstellung einer körperlichen Auferstehung. Und wenn, dann nur eine allgemeine, aber ja nicht eine eines einzigen Menschen. Undenkbar zur Zeit von Jesus. Ist logisch, denn die Jünger glaubten es auch nicht. Wenn wir uns die Berichte anschauen, wie Jesus hier erscheint, da kommen die Frauen und die sagen, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden. Und wisst ihr, was die Reaktion der Jünger ist? Lukas 24, Vers 11. Martin, also in der Luther-Übersetzung heißt es ja, dass als sie das hörten, es wäre, als wäre es ein Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Ein Gerede. Auf Englisch lässt sich dieses Wort, was hier im Griechischen steht, übersetzen mit Nonsens. Es macht keinen Sinn intellektuell für die Jünger. Also, das heißt, wir können zwar heute meinen, die Auferstehung ist intellektuell eine Zumutung für uns, aber ganz ehrlich, die Auferstehung, die körperliche Auferstehung war auch eine intellektuelle Zumutung für die Menschen aus dem ersten Jahrhundert. Und an uns, die wir vielleicht doch vernunftorientiert sind und zweifeln. Ihr seid nicht die einzigen Zweifler, die Jünger waren es auch. Aber Jesus geht auf den Zweifel ein. Jesus geht auf diesen intellektuellen Zweifel ein. Vers 39 heißt es, seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Rührt mich an, meine Hände und Füße,
Seht selbst.
Mit anderen Worten, ich möchte euch hier den lebendigen Beweis geben. Ich bin real auferstanden. Ich bin kein Phantom, ich bin keine Halluzination, ich bin keine geistliche Vorstellung. Schaut die Nägelmale an. Es ist echt. Für die Jünger war das alles viel zu viel. Es hat ihre Gedanken überstiegen. In den nächsten Versen sehen wir dann, sie kämpfen mit dem Unglauben. Aber irgendwie kommt auch eine Art Freude irgendwie rein, aber es ist so hin und her gerissen. Einmal der Intellekt, der sagt, das kann nicht sein, das hat es nie gegeben, das wird es nicht geben. Und auf der anderen Seite Jesus, der auf deine intellektuellen Zweifel eingeht und sagt, ich bin tatsächlich aufgestanden. Die Wahrheit dämmert langsam, aber sicher wie das Morgenlicht. Und entweder ist es die größte Lüge der Geschichte oder es ist wahr. Die Jünger hätten nicht geglaubt, es sei denn, es ist wirklich geschehen. Eine Frage, die damit zusammenhängt, ist, wie sonst hätte man sich die Entstehung der christlichen Kirche erklären können? Wie? Schwierig. Wenn wir meinen würden, intellektuell, die körperliche Auferstehung Jesu hat es nicht gegeben, dann muss man im selben Moment eine Erklärung dafür geben, wie die christliche Kirche entstehen konnte. Und das ist ein weiteres Problem, wenn wir meinen, das hat es nicht gegeben, denn die christliche Botschaft ist ein neues Weltbild, was es zu der Zeit von Jesus nicht gegeben hat. Ein neues Weltbild, das sich nämlich um Jesus Christus, den Auferstandenen, dreht. Damals wäre das kulturell undenkbar gewesen, denn Juden hätten nie einen Menschen als Gott angebetet. Doch bei Jesus taten es Tausende von Tausenden, die plötzlich Jesus als Sohn Gottes anbeteten, quasi über Nacht. Das ist nur dadurch möglich gewesen, wenn es wirklich passiert ist. Anders kann man sich's nicht erklären. Wenn also die Auferstehung wahr ist, und das ist jetzt mein Appell zu diesem Punkt an uns, dann müssen wir unser aufgeklärtes Weltbild überdenken. Da musst du vielleicht dein Weltbild überdenken. So viel zu diesem ersten Punkt. Jesu Auferstehung verändert unser Denken. Es fordert dich heraus. Zweitens, Jesu Auferstehung verändert unser Herz. Das letzte Kapitel aus dem Lukas-Evangelium hat den Bericht von Erscheinungen von Jesus. Die Erscheinung von Jesus auf dem Weg nach Emmaus, wo zwei Jünger unterwegs sind, und die Erscheinung von Jesus in Jerusalem, in dem Raum, wo die ganzen Jünger waren. Lukas macht es ganz geschickt. Diese beiden Geschichten sind miteinander verwoben. Sie sind eigentlich eine Einheit. Wir können jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber ich möchte eins rausgreifen aus diesen beiden Berichten, die Lukas hier zusammenschmelzt. Wenn man sie vergleicht, fällt auf, in diesen Berichten wird durch die körperliche Auferstehung von Jesus eine Herzensveränderung sichtbar. In der Geschichte, die wir heute gehört haben, hier in Jerusalem, ist die Rede davon, dass die Jünger als erstes erschrocken sind, voller Angst und Furcht, aber auf einmal wendet sich das Ganze und am Ende sind sie freudig und begeistert. In der Episode von den zwei Jüngern, die nach Emmaus gehen, heißt es auch, dass sie am Anfang traurig sind, Vers 17, im Vers 22 heißt es, sie sind voll erschreckt, aber am Ende von der Geschichte heißt es dann im Vers 32, ihr Herz brennt vor Begeisterung, sodass sie den ganzen Weg zurück nach Jerusalem laufen. Vor Freude. So, das heißt, eine Herzensveränderung findet statt. Zwei Fragen. Erste, wenn diese Jünger ein Herz hatten, was vor Freude brannte, warum war ihr Herz davor voller Traurigkeit und zerbrochen? Das ist eine wichtige Frage, denn ich möchte sie gleich runterbrechen auf unser Leben. Wir sind gerade bei dem Punkt, Jesu Auferstehung verändert unser Herz. Warum hatten die Jünger ein zerbrochenes Herz? Die Antwort finden wir in Vers 21. In Vers 21 steht, wir aber hofften. Auf was hatten sie gehofft? Sie hatten gehofft, dass dieser Jesus, dem sie als Rabbi nachgefolgt waren, sie von den Römern befreit. Ihre Hoffnung war eine falsche Hoffnung. Und ich brich das jetzt runter auf unsere Zeit. Worauf hoffen wir? Wir setzen unsere Hoffnung auf Dinge, die nicht Halt geben im Leben. Damals Befreiung von Rom. Und auf was setzen wir unsere Hoffnung? Befreiung vom Chef? Befreiung von Mitarbeitern? Befreiung von Problemen in meinem Leben? Ist meine Hoffnung Befreiung von Kritik an meiner Person? Oder vielleicht die Befreiung von Krankheit? Ist das deine ultimative Hoffnung? Und was ist, wenn die Dinge aber bleiben in deinem Leben? Wir zerbrechen dran. Und wir machen es doppelt schlimm. Denn zum einen leiden wir vielleicht aufgrund einer Situation, die leidvoll ist. Aber wir verdoppeln das Leid, weil wir unsere Hoffnungen auf etwas Falsches setzen und aufgrund der enttäuschten Hoffnungen selbst doppelt leiden. Wir setzen unsere Hoffnungen auf Ersatzgötter. Auf Ersatzgötter wie Arbeit und meinen, aus ihnen unseren Wert zu ziehen, auf Anerkennung anderer Menschen, damit es unserer Seele gut tut. Wir setzen unsere Hoffnung auf Familie, um zu zeigen, wir haben es geschafft. Oder auf Kinder, sie haben den Weg geschafft in dieser Welt. Oder auf Freunde oder auf Geld oder auf Sex oder auf egal was für Werte. Wir suchen unsere Ersatzgötter und setzen unsere Hoffnungen auf diese Dinge. Aber man muss eins sagen, was ist, wenn die Dinge plötzlich wegfallen? Du zerbrichst in deinem Herzen. Was ist, wenn du deine Hoffnung auf ein verzerrtes Gottesbild setzt? So wie die Jünger. Auf einen Jesus, der gar nicht der Jesus ist, von dem er gesagt hatte, wer er sei. Es wird dich zerbrechen. Und deswegen wissen wir aus diesem Text heraus, dass die falschen Hoffnungen, die die Jünger hatten, sie dazu geführt haben, dass ihre Angst und ihr Leid doppelt war. Aber wie kommen sie raus? Zweite Frage, was heilt ihre zerbrochenen Herzen? Der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Aber wie? Zwei Punkte, sie stehen im Text. Ich habe sie mal so betitelt. Zwei Dinge sind es, die ihre Herzen heilen. Und zwar eine neue Perspektive auf die Bibel und zweitens eine neue Tischgemeinschaft. Eine neue Perspektive auf die Bibel. In beiden Berichten, in dem Bericht von Emmaus und in dem Bericht von Jerusalem, ist es Jesus, der dann auf einmal ihnen die Schrift öffnet, die Bibel erklärt. Aber nicht nur irgendwie, sondern aus Mose, aus den Propheten und aus den Psalmen, wohlgemerkt, was wir die letzten 3 Monate getan haben, zeigt ihnen Jesus Christus, der größte Lehrer-Prophet dieser Weltgeschichte, nämlich der Sohn Gottes selbst, dass die Schriften einzig und allein als Ziel und Zentrum Jesus Christus, sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung haben. Und ich frage uns heute, warum liest du die Bibel? Wenn ich sie nur lese mit einer Brille, um mehr Wissen zu haben oder um vielleicht mein Gewissen zu beruhigen oder um vielleicht die besseren Argumente zu finden oder um vielleicht mich sicher zu ahnen, die Wahrheit zu kennen und damit auf der sicheren Seite zu stehen, dann muss ich sagen, es tut mir wirklich leid. Wir sind so lost. Denn das ist nicht die Absicht von dem, was der größte Lehrer der Bibel gesagt hat. Er öffnete ihnen die Schrift und das Verständnis in all diesen Texten, dass Jesus hat leiden müssen, dass Jesus hat auferstehen müssen und dass das unsere Verkündigung ist. In der tollen Kinderbibel von Sally Lloyd-Jones schreibt sie auf ihren ersten Seiten einen ganz tollen Satz und ich finde ihn einfach so, so bewegend, selbst für Erwachsene. Sie schreibt, each single story of the Bible
whispers the name of the baby. Auf Deutsch, jede einzelne Geschichte der Bibel flüstert den Namen des Babys. Jede Geschichte, die du in der Bibel liest, deutet hin auf Jesus Christus. Das Alte Testament schaut voraus, das Neue Testament schaut zurück, aber das Zentrum ist das Kreuz und die Auferstehung. Und wenn wir genau diese Art von Bibellesen lernen, wie wir es auch in den Psalmen jetzt gelernt haben und in den Psalmen Jesus finden, dann merken wir, das ist der Schlüssel, um die Bibel zu verstehen, der vielleicht verloren gegangen ist. Und das heilt zerbrochene Herzen bei den Jüngern und es kann auch unsere Herzen heilen. Der zweite Punkt, zerbrochene Herzen geheilt werden können, ist eine neue Tischgemeinschaft. In beiden Berichten wird gesagt, dass Jesus Christus sich mit den Jüngern zusammensetzt und isst. Und dann wird gesagt, als er mit den Emmaus-Jüngern aß und das Brot brach, was wir auch heute tun werden im Abendmahl, macht Jesus zum ersten Mal seit seinem Abendmahl, was er mit den Jüngern gehalten hatte, ihnen deutlich, worauf das Abendmahl dich eigentlich hinweist. Und wenn du heute dieses Brot brichst, dann wünsche ich mir, dass du das erkennst, was die Jünger damals hier erkannt haben. Und das heißt, als er das Brot brach, erkannten sie Jesus Christus. Und das heilte ihr zerbrochenes Herz. Die Tischgemeinschaft ist eine Einladung von Jesus, dass er die Hand hinstreckt und sagt, ich möchte mit dir leben. Und wenn wir heute auch diesen Tisch hier mit Jesus zusammensetzen, ist das eine Einladung, dass Jesus dir die Hand ausstreckt und sagt, ich möchte mit dir leben, Beziehung haben. Bist du innerlich leer, ausgebrannt, treibt dich die Angst im Glauben? Ist die Bibel vielleicht nur noch eine fromme Floskel für dich? Und ist vielleicht dein Jesusbild eine vage Vorstellung von jemandem, der mal gelebt hat? Ich möchte dich ermutigen, die Auferstehung von Jesus verändert dein Herz. Jesus sagt, ich bin die Antwort. Ich bin die wahre Hoffnung für das menschliche Herz. Wir haben also jetzt gesehen, Jesu Auferstehung verändert unser Denken. Jesu Auferstehung verändert unser Herz. Und der dritte und letzte Punkt, Jesu Auferstehung verändert unsere Welt. In den Versen 46 bis 48 spricht Jesus, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Was Jesus hier sagt ist, meine Auferstehung verändert diese Welt. Sie heilt diese Welt. Ich hatte mir die Debatte vom ORF, die Woche, die jetzt da rausgekommen ist, nochmal angeschaut. Was bedeutet Ostern für Österreich? Und wenn du diese Antworten liest, da geht es um den Hasenbraten, da geht es um Ostereier, da geht es um das tollste Essen des Jahres, für andere geht es um Familie und für andere geht es um alles Mögliche, aber bloß nicht Religion. Für andere geht es um irgendwelche humanistischen Werte und so weiter und so weiter. Und bei allem Respekt, es ist auch alles okay und wir dürfen das schätzen. Und trotzdem möchte ich eins sagen an uns, die wir vielleicht mit Ostern oder mit diesen Gedanken von Jesu Kreuzigung und Auferstehung nicht viel anfangen können. Und selbst wenn du skeptisch bist und auch intellektuell oder auch im Herzen dir nichts darunter vorstellen kannst, auch wenn du nicht an diese Auferstehung von Christus glaubst, solltest du dir wünschen, dass sie geschehen ist. Du solltest dir wünschen, dass sie geschehen ist, auch wenn du nicht daran glaubst. Warum? Wie leben wir denn in unserer Gesellschaft im Westen? Wie lebt es sich so als Westler? Die Maxime unserer Kultur sagt, Fortschrittsdenken, Selbstverwirklichung, absolute Autonomie, das sind die höchsten Werte. Wir setzen uns ein in der ganzen Welt für Gerechtigkeit, für Gleichberechtigung, für Bildung, für Gesundheit, für Umwelt. Aber gleichzeitig, während wir das machen, haben wir ein großes Problem. Unser eigenes Weltbild ist unser Problem. Denn wir im westlichen Kontext sagen, dass diese Welt ein Produkt des Zufalls ist. Und wenn diese Welt ein Produkt des Zufalls ist, ist alles, was wir hier machen, eigentlich sinnlos. Und dann wundern wir uns, warum sich viele andere Menschen nicht für den Weltfrieden einsetzen, fürs Klima einsetzen, für Gesundheit, für Bildung. Und wir wundern uns, warum die Menschen da nicht mitmachen. Aber ganz ehrlich, unser eigenes Weltbild untergrabt unsere inneren Wünsche, dass die Leute so die Welt zu einem besseren Ort machen mögen. Es ist ein Schnitt ins eigene Fleisch. Und spätestens da sollten wir merken, unser eigenes Weltbild in unserer eigenen Kultur hat Risse. Wir sollten über unser Weltbild nachdenken. Aber ich möchte euch heute ein anderes Weltbild vorstellen, nämlich ein Weltbild, was damals absolut unplausibel war für die Jünger. Aber es hat alles verändert. Es hat eine Hoffnung gebracht, auf die wir Menschen bis heute warten. Es ist das einzige Weltbild, das unsere Welt sieht und eine Hoffnung für diese Welt hat. Denn wenn Jesus Christus auferstanden ist, macht es Sinn, sich für diese Welt einzusetzen. Zum Leid, sagt die Auferstehung, es gibt Heilung. Zu Ungerecht, sagt die Auferstehung, die Welt kommt wieder ins Lot. Zur spirituellen Suche des Menschen, sagt die Auferstehung, es gibt eine verborgene Quelle. Zur Sehnsucht nach Beziehungen, sagt die Auferstehung, wir sind füreinander geschaffen. Zur Vergänglichkeit, ich erinnere nur an die Pandemie vor ein paar Jahren, sagt die Auferstehung, der Tod hat nicht das letzte Wort. Zur rastlosen Selbstverwirklichung unserer Gesellschaft, sagt die Auferstehung, es gibt Ruhe für deine Seele. Zur Einsamkeit, sagt die Auferstehung, du bist nicht allein. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und deshalb, wenn wir heute die Fußwaschung und das Abendmahl feiern, wow, dann ist da so viel Content dabei. Denn Jesus sagte, ihr seid meine Zeugen in der gesamten Welt für mein Sterben und für meine Auferstehung. Und das ist eine Hoffnung. Liebe Adventisten und liebe Christen, nicht erst eine Hoffnung in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Denn wir vergessen nicht die Leiden der Welt, sondern wir haben eine Freude, eine Hoffnung, die uns trägt. Wie diese Hoffnung ganz konkret dann aussehen wird, das werden wir uns dann nächste Woche im Gottesdienst in der Predigt anhören. Aber heute sei zuletzt gesagt, wir können mit Eiern und Hasen nicht die Welt retten. Und es mag ein Kulturgut sein, aber lasst uns den Blick auf das Kreuz richten und auf die Auferstehung. Denn das kann wirklich die Welt verändern. Das ist wirklich eine Botschaft der Hoffnung. Wenn Jesus Christus unser Denken verändern kann, unsere Herzen verändern kann und auch die Liebe hat, um diese Welt zu ändern, worauf warten wir? Die Jünger hatte es verändert. Die gesamte antike Welt hatte es auf den Kopf gestellt. Wenn es damals möglich war, was hindert es, dass es heute möglich wird in deinem Leben und in unserer Welt? Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.